Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmbek Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe.
Mein erster Kontakt mit unserer Gemeinde dieses Jahr, ich war über Silvester im Urlaub und so der erste Kontakt, den ich hatte mit unserer Gemeinde dieses Jahr, war ein Spaziergang mit meinem lieben Kollegen Daniel. Wir waren auf einen Geburtstag eingeladen und wir sind draußen so durch den Hamburger Schnee gestapft. Und wir haben auf diesem Spaziergang über Geschichten gesprochen, die wir letztes Jahr in unserer Gemeinde gehört haben. Und zwar Geschichten, wie Leute an den Punkt gekommen sind, dass sie sich entschieden haben, sich taufen zu lassen. Oder wie Leute zu dem Punkt gekommen sind, dass sie gesagt haben, ich glaube, ich werde Christ. Ich sage ja zum Glauben, zum allerersten Mal. Wir haben über diese Geschichten gesprochen auf diesem Spaziergang und es waren sehr ermutigende Geschichten. Aber eine Sache ist mir aufgefallen, fast jede dieser Geschichten, die wir manchmal hören bei Taufen oder über die Daniel und ich gesprochen haben, fast alle dieser Geschichten beginnen mit zwei Worten. Nämlich, jemand hat mich zu Alpha eingeladen. Jemand hat mich gesehen, wie es mir ging und hat mich mit zum Gottesdienst genommen. Jemand hat regelmäßig für mich gebetet. Jemand hat mich gefragt, ob ich nicht mal mit ihm Bibel lesen möchte. Jemand hat mich neugierig gemacht, weil ich da was gesehen habe in dem Leben. Jemand hat. Fast alle diese Geschichten beginnen damit. Seht ihr, wir sind zum Anfang des Jahres gerade in einer Predigtreihe, die heißt Aufbruch 2026. Und wir schauen auf verschiedene Themen, die uns wichtig sein sollen als Gemeinde dieses Jahr. Ja, wir fragen uns, was soll uns prägen? Und ich habe eine Herausforderung für euch. Wie wäre es, wenn wir alle, all diejenigen, die sagen, ja, ich bin Christ, ich folge Jesus nach, wie wäre es, wenn wir dieses Jahr alle zu einem Jemand werden? Zu jemand, von dem ein Täufling bei einer zukünftigen Taufe sagen wird, alles hat damit begonnen, dass jemand, Punkt, Punkt, Punkt. Wie wäre es, so ein Jemand zu werden? Das möchte ich heute gerne in der Predigt mit euch anschauen, wie das aussehen kann. Was das bedeuten kann, so ein Jemand zu werden. Aber bevor wir uns das anschauen, möchte ich kurz auf eine Sache eingehen. Weil manche von euch sitzen hier vielleicht und vielleicht ist so eine leichte Skepsis in euch, dass ihr denkt, warte mal, wir haben eine Missionarin ausgesandt und jetzt reden wir darüber, wie wir Leute werden, die ihren Glauben mit anderen teilen und sie einladen. Das klingt für mich sehr nach Missionieren. Und das ist ja was gerade gesellschaftlich jetzt nicht den besten Ruf hat, sagen wir mal. Ja? Das Wort Mission oder Missionieren, das sind ja fast so verbotene Wörter, die sehr skeptisch betrachtet werden, so als will man Leuten etwas überstülpen. Und vielleicht sitzt du hier und es geht dir so. Und dann lass mich dir erstmal sagen, ich verstehe das, dieses Gefühl, weil das ist, wie unsere Gesellschaft ganz in großen Teilen denkt. Aber ich möchte diese Skepsis so ein bisschen herausfordern. Seht ihr, ich glaube, ein Jemand zu werden, den Glauben mit anderen zu teilen, ist zuallererst ein Ausdruck von Freude und Liebe. Denn jeder von euch kennt das in eurem Alltag. Wenn ihr etwas habt, wovon ihr begeistert seid, ihr erzählt es den Leuten, die euch wichtig sind. Ey, ich kenne euch doch. Ja? Ihr quatscht jeden zu über eure neue Siebträgermaschine. Ja? Oder wie euer Pizzateig noch besser und neapolitanischer geworden ist. Ich weiß das, weil ich höre das. Ihr erzählt mir das. Seht ihr? Ey, und ich höre mir das gerne an, besonders bei Pizza und Kaffee. Seht ihr, aber das, wovon wir begeistert sind, teilen wir mit den Leuten, die uns wichtig sind. Nicht aus Druck, nicht überstülpen, einfach aus Freude und Liebe. Und so ist es mit dem Weitergeben des Glaubens. Das ist ein Ausdruck von Freude und Liebe. So ein Mann, der das mal sehr, sehr, sehr herausfordernd, ihr werdet es gleich sehen, auf den Punkt gebracht hat, war Penn Jillette. So das Interessante ist, Penn Jillette ist selbst kein Christ, ist überzeugter Atheist, ist ein amerikanischer Fernsehhost, vielleicht kennen manche die Sendung Penn und Teller, da geht es um Zauberei. Ohne, also so nicht Magie, sondern ja, so Zauberkünstler. Und er ist ein Comedian, ein atheistischer Comedian, der an einer Stelle mal was über christliches Missionieren gesagt hat, was den Nagel auf den Kopf trifft. Comedians sind ja oft gut, so die Punchline richtig zu setzen. Ja? So, Penn Jillette sagt Folgendes. Er sagt, ich kann Menschen nicht respektieren, die nicht missionieren. Ich habe keinerlei Respekt für sie. So, und jetzt hört euch das an, was er sagt. Wie sehr musst du jemanden hassen, wenn du glaubst, dass ewiges Leben möglich ist, aber du dich entscheidest, es dem anderen nicht zu erzählen? Wie gesagt, sehr herausfordernd, aber er trifft den Punkt, oder nicht? Er sagt, wie sehr muss man jemanden hassen? Penn Jillette sagt, wenn Leute von ihrem Glauben erzählen, als überzeugter Atheist, das ist nicht unangenehm. Wenn du etwas hast, wovon du überzeugt bist, dass es wichtig ist und das Leben verändern kann, ist das ein Ausdruck von Liebe und Wertschätzung, das weiterzugeben. Ja? Also wenn diese Skepsis bei dir da ist über dieses Weitergeben des Glaubens, möchte ich dich mit dieser Sicht so ein bisschen herausfordern, den Glauben weiterzugeben. Das ist zuallererst ein Ausdruck von Freude und von Liebe der anderen Person gegenüber. Also Leute, Aufbruch 2026. Wie wäre es, wenn wir dieses Jahr zu einem jemand werden, über den ein Täufling hier im Taufbecken mal sagt, alles begann damit, dass jemand. Punkt, Punkt, Punkt. So, wie sieht das aus? Wie können wir zu so einem jemand werden? Und dafür möchte ich die Geschichte von Jesus mit euch anschauen, die Marvin uns gerade vorgelesen hat, beziehungsweise nur einen einzigen Vers aus dieser Geschichte, auf den wir heute mal reinzoomen. Und wir werden dort entdecken, was es heißt, sich senden zu lassen. Wir werden entdecken den Blick eines Gesandten, das Gebet eines Gesandten und das Herz eines Gesandten. Ja? Den Blick, das Gebet und das Herz eines Gesandten. Also lass uns mal einsteigen in diesen Text aus dem Lukas-Evangelium mit diesem Gedanken, der Blick eines Gesandten. Wir befinden uns in folgender Situation gerade. Jesus ist im Land unterwegs, in Palästina. Er predigt, er heilt die Kranken und er sendet jetzt 72 seiner Nachfolger aus. Wir kennen ihre Namen nicht, keine besonderen Leute, einfach Leute, die sagen, ich folge mit meinem Leben Jesus, die Jesus vertraut haben. Er schickt 72 von ihnen los in die Städte, die Jesus danach selbst noch besuchen will. Und das allein finde ich schon interessant, ja? Jesus nimmt die Leute, die ihm folgen, mit hinein in das, was er tut. Er integriert sie in seine Mission, in das, was er tut. Er macht sie zu einem Teil davon und er sendet sie aus. Und dann sagt er zu ihnen in Vers 2, und das ist der Vers, auf den wir uns heute konzentrieren, er sagt Folgendes. Die Ernte ist groß, doch es sind nur wenig Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Ja, so das Erste, was wir hier entdecken können, ist der Blick eines Gesandten. Jesus sagt, die Ernte ist groß. So eine Ernte, diese Metapher der Ernte ist ein Bild, das uns in der Bibel immer wieder begegnet und immer wieder für eine Sache, nämlich dass Gott Menschen zu sich ruft und sammelt. Ja, wie man eine Ernte einsammelt, sammelt Gott Menschen zu sich, denen er mit seiner Liebe, seiner Freiheit, seiner Heilung begegnen möchte. Ja, und Jesus schaut so auf seinen Dienst und er sagt, die Ernte ist groß. Das heißt, Jesus sieht in seine Gesellschaft damals, in seine Zeit, Jesus schaut die Städte an, die er besuchen will und sein Blick ist davon geprägt, dass er sagt, die Ernte ist groß. Jesus hat vor Augen viele, viele Menschen, die Gott mit seiner Liebe erreichen möchte, die Gott mit seiner Freiheit in Freiheit führen möchte, denen Gott durch Vergebung ein neues Leben, einen neuen Aufbruch, einen neuen Start schenken möchte. Das ist der Blick von Jesus, der Blick eines Gesandten. Und das Interessante ist hier der Kontext dieser Geschichte. Denn Jesus sagt das, die Ernte ist groß. Jesus sagt das nicht naiv. Jesus sagt das nicht weltfremd, visionär, alles ist möglich. Nein, sondern Jesus weiß, dass auch viele Leute, denen er begegnet, das nicht hören wollen. Ja, Jesus ist nicht naiv hier oder völlig blind. Es war nicht so, dass jeder, der die Predigten von Jesus gehört hat, davon begeistert war. Es war nicht so, dass jeder, der Jesus begegnet ist, ihn akzeptiert hat. Nein, ganz im Gegenteil. Und direkt vor dieser Szene hier, direkt bevor Jesus diese 72 aussendet, hat Jesus selbst Ablehnung am eigenen Leib direkt erfahren. Und zwar ein ganzes Dorf hat ihm die Gastfreundschaft verweigert. Er wollte einfach auf dem Weg nach Jerusalem in diesem Dorf mit seinen Jüngern übernachten und das ganze Dorf wollte ihn nicht, hat ihn abgelehnt. Herr Jesus kennt Ablehnung und er hat seinen Jüngern gesagt, wenn ihr losgeht, ihr werdet auch Ablehnung erfahren. Also Jesus ist nicht naiv hier oder blind, wenn er sagt, die Ernte ist groß, aber was wir sehen ist, sein Blick, seine Perspektive ist nicht bestimmt von den Herausforderungen und der Ablehnung, sondern seine Perspektive ist auf den Möglichkeiten Gottes. Seine Perspektive ist auf dem, was Gott tun will. Er sieht nicht das Dorf, das ihn nur abgelehnt hat, sondern er sieht lauter Leute, die Gott mit seiner Liebe erreichen möchte. Das ist der Blick von Jesus. Das ist der Blick des Gesandten. So, und meine Frage ist, was ist unser Blick heute? wenn wir, oder sagen wir diejenigen von euch, die sagen, ich bin Christ und ich will meinen Glauben teilen, wenn wir in unsere Gesellschaft heute schauen, wenn wir auf unsere Stadt Hamburg schauen, wenn wir in unsere Nachbarschaft schauen, in unser Kollegium, in unseren Freundeskreis, was sehen wir? Sehen wir die Herausforderung oder sehen wir die Ernte? Jesus' Blick ist nicht von den Herausforderungen definiert. Wo andere Schwierigkeiten, Ablehnung, geschlossene Türen sehen, sieht er die Ernte. Was sehen wir? Ich glaube, dass wir, und vielleicht spielt da unser norddeutscher Charakter noch mit rein, ich glaube, dass wir oft die Herausforderung zuerst sehen. Seht ihr, wenn man sich mal anschaut, was Leute über unsere Gesellschaft heute so schreiben oder wie Leute unsere Gesellschaft in Deutschland analysieren, so in Bezug auf Glauben, dann sieht man vor allem Herausforderungen. Ja, dann liest man, dass die Anzahl der Konfessionslosen, also Menschen, die sich keiner christlichen Kirche zugehören, deutlich steigt. Die Zahl ist übrigens in den Großstädten noch mal deutlich höher als im Umland. Man liest davon, dass unser Land sich weiter säkularisiert, dass die Anzahl der Bevölkerung, die keinen persönlichen Glauben mehr haben, auch deutlich wächst. Der katholische Theologe Jan Loffelt hat gesagt, was er wahrnimmt gesellschaftlich, ist ein Apatheismus, also nicht Atheismus, sondern ein Apatheismus im Sinne von völlige Apathie, Gleichgültigkeit gegenüber Glauben. Die Frage nach Gott spielt einfach keine Rolle für viele Leute. Es ist einfach egal und es fehlt ihnen auch nichts. Oder der südkoreanisch-deutsche Philosoph Byung-Chul Han hat dazu noch gesagt, wir sind heute so abgelenkt die ganze Zeit von der Hektik und Geschwindigkeit unserer Zeit, dass wir nicht mal in der Lage sind, aufmerksam zu sein für geistliche Themen. Er sagt, wir verlieren die Aufmerksamkeit, die das natürliche Gebet der Seele ist. Ja, sehr philosophisch, aber er sagt, wir sind gar nicht in der Lage, das wahrzunehmen. So all das klingt doch nicht so richtig nach, die Ernte ist groß. Oder doch? Das klingt eher sehr herausfordernd. Und ich glaube, wir neigen oft dazu, dann diese Herausforderung zu sehen und zu denken, ach ja, du weißt du, ganz ehrlich, jetzt von meinem Glauben zu erzählen oder andere einzuladen, das wird die sowieso nicht interessieren. Da wird sowieso keine Offenheit sein. Es wird sowieso nichts bringen. Also lass es uns lassen. Es ist zu anstrengend. Und ich verstehe das. Ich verstehe das persönlich. Mir geht es auch manchmal so. Aber wisst ihr was? Das ist nicht der Blick von Jesus. Wo andere Säkularisierung sehen, Säkularismus, wo andere Gleichgültigkeit sehen, wo andere Ablenkung sehen, wo andere säkulare Großstädte sehen, bin ich mir sicher, sieht Jesus eine große Ernte. Menschen, die er mit seiner Liebe erreichen möchte. Und ich frage mich gerade, in dem, was ich wahrnehme, ob Jesus gerade nicht besonders in der jungen Generation, in der Gen Z, eine große Ernte sieht. Manche von euch haben vielleicht in den letzten Monaten mal den Begriff Quiet Revival gehört. Damit hat es Folgendes auf sich. Die Bible Society, die Bibelgesellschaft in Großbritannien, hat eine große Umfrage, eine große Studie durchgeführt in der englischen Gesellschaft über Gottesdienstbesuch und Glaubensüberzeugungen. Und sie hat etwas entdeckt in dieser Studie, was sie so erstaunt hat, dass sie von einer Quiet Revival, von einer leisen, stillen Erweckung sprechen. Und das ist Folgendes. Die Zahlen sind insgesamt erstaunlich, aber besonders Gen Z, ja, die 18- bis 25-Jährigen oder wie man genau es definieren will. Die Anzahl der Leute in Gen Z, die mindestens einmal im Monat in Gottesdienst gehen und sagen, dass sie Christen sind, ist von 4% in 2018 auf 16% in 2025 gestiegen, hat sich vervierfacht. Und ich habe einen Freund von mir, der in Wales arbeitet, der sagt, er sieht das in seiner Gemeinde. Junge Leute und besonders junge Männer kommen in die Kirchen auf einmal. So, und mal schauen, was wir in Deutschland erleben werden. Aber vielleicht ist das so ein kleiner Hinweis von Jesus, dass er sagt, ey Leute, wo alle die Herausforderungen sehen, wo alle sagen, es geht nicht, wo alle nur Ablehnung sehen, sehe ich eine große Ernte. Nicht Säkularismus und nicht Gleichgültigkeit und nicht Ablenkung hat das letzte Wort. Sondern hier ist eine Offenheit, mit der wir vielleicht manchmal gar nicht rechnen. Deswegen Leute, was ist euer Blick? Was ist euer Blick auf Hamburg? Was ist euer Blick auf eure Nachbarschaft? Was ist euer Blick auf eure Freundeskreise? Vielleicht habt ihr Leute in eurem Umfeld, wo ihr sagt, der Kollege, die Nachbarin, die Freundin, die wird nie Christ werden. Die wird sich nie für Gott interessieren. Das ist einfach unmöglich. Das wird nicht passieren. Vielleicht ist das euer Blick. Vielleicht sieht Jesus so eine große Ernte und sagt, da ist ein Herz, das ich vorbereitet habe und alles, was es braucht, ist jemand, der sie mal einlädt, der anfängt zu beten, der es wagt, über mich zu sprechen und der die Geduld mitbringt, die es braucht. Ja, wie seht ihr die Leute um euch herum? Was ist euer Blick? Und für manche von euch, die hier sitzen und sich vielleicht ganz neu mit christlichem Glauben befassen, was ist auch euer Blick auf euch selbst? Ja, vielleicht sagt ihr, ey, meine Biografie ist so zerrissen, da sind so viele Schwierigkeiten, die ich mit mir rumtrage in meinem Leben, da ist so wenig Interesse an Gott gewesen, so viel Ablehnung, was sollte Gott mit mir wollen? Vielleicht seht ihr bei euch selbst auch nur die Schwierigkeiten und Jesus sagt, das weißt du, was ich sehe? Große Ernte, einen Menschen, den ich mit meiner Liebe und Freiheit erreichen will. Also wenn Jesus auf unsere Stadt schaut, trotz allen Umfragen, trotz allen statistischen Werten zu Säkularismus, ich bin mir sicher, Jesus sieht Menschen, die er mit seiner Liebe erreichen, die er mit seiner Freiheit in die Freiheit führen, mit seiner Heilung erneuern möchte. Sehen wir das auch? Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr in diese Woche geht, dass ihr quasi wie so eine Brille diesen Blick, diese Perspektive mal aufsetzt in eurem Kollegium, in eurer Nachbarschaft und fragt, was sieht Jesus hier? Also das ist der Blick eines Gesandten. Damit fängt Jesus an. Aber dann geht er weiter. Er sendet die 72 aus. Er zeigt ihnen diesen Blick, den er hat. Und jetzt gibt er ihnen ein Gebet mit, das sie beten sollen. Ja, Vers 2 nochmal. Jesus sagt, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenig Arbeiter da. Also hier sehen wir den Blick von Jesus wieder, wie er das wahrnimmt. Und jetzt kommt dieses Gebet, das er ihnen beibringt. Er sagt, bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Ja, es beginnt mit dem Blick. Und wenn wir anfangen, diese Perspektive von Jesus einzunehmen und zu sagen, Jesus, wo willst du Menschen erreichen? Wo ist hier Ernte? Dann werden wir fast automatisch zu diesem Gebet kommen. Denn wenn wir mit diesem Blick durch unsere Stadt gehen, dann sehen wir, hier sind so viele Menschen, so viele Leute, die Gott mit seiner Liebe erreichen möchte. Jesus, wir brauchen mehr Arbeiter. Jesus, wir brauchen mehr Zeugen von Hoffnung und deiner Liebe. Wir brauchen mehr Leute. Dieses Gebet wird fast automatisch kommen. Und ich finde es so interessant, dass in diesem Gebet Jesus, Gott den Vater, den Herrn der Ernte nennt. Ja? Der Herr der Ernte, der dafür sorgt, dass die Ernte eingefahren wird. Das zeigt uns, dass Leute erreicht werden, dass Menschen Gottes Liebe erfahren. Das ist Gottes Verantwortung. Gott nimmt diese Verantwortung als Herr der Ernte auf sich. Er will sich kümmern. Und wir sollen uns einklinken, indem wir darum bitten. So, und das Interessante, wo ich euch hinführen will in diesem Punkt, ist jetzt aber Folgendes. Wer betet dieses Gebet? Dieses, bittet den Herrn der Ernte, dass er mehr Arbeiter sendet. Wer betet dieses Gebet? Die 72, die bereits gesandt sind. Die 72, die gerade auf dem Weg sind, loszugehen, die sollen dieses Gebet beten. Ja? Dieses Gebet, Gott sende mehr Arbeiter, ist kein Gebet, das wir von der Seitenlinie beten. Das ist kein Gebet von Unbeteiligten. Das ist kein Gebet von Leuten, die quasi, stell euch das so vor, ihr steht vor so einem großen Weizenfeld und seht, boah, das ist ganz schön viel Arbeit, nicht? Herr der Ernte, es wäre total, also hier, ich meine, schau dir das an, es wäre total gut, also was ist los? Ja? Hier, wir brauchen Leute. Es ist kein Gebet von Unbeteiligten, die an der Seite stehen oder noch auf der Auswechselbank sitzen, sondern es ist ein Gebet von Gesandten. Es ist ein Gebet von denen, die losgehen. So, und wer ist das? Wer sind diese Gesandten? Wer sind die Gesandten, die das beten sollen? Wollt ihr es wissen? Wir alle. Ihr habt es geahnt so ein bisschen, oder? Dass ich das sagen würde. Wir alle, jeder von uns, der sagt, ich folge Jesus mit meinem Leben, ich glaube an ihn. Wir sind gesandt. Und das wird so schön sichtbar in dem Bibeltext auch. Seht ihr, wir sind in Lukas 10. In Lukas 9 hat Jesus schon mal Jünger losgesandt mit dem gleichen Auftrag. Nämlich wen? Die bekannten 12 Jünger. Die kennen wir alle mit Namen oder manche zumindest davon. Wir wissen, die waren irgendwie wichtig, um die Kirche aufzubauen. Die haben so eine besondere Rolle. Ja, aber jetzt, wen schickt er jetzt? 72 andere, No Names. Wir kennen sie nicht. Ist auch nicht wichtig. Weil was hier deutlich wird, jeder, der Jesus nachfolgt, ist gesandt. Jeder ist mit hineingenommen in das, was er tut. So wie Jesus damals seine Nachfolger integriert in das, was er tun möchte in den Städten, die vor ihm liegen, so integriert er auch heute uns in das, was er tun möchte in unserer Stadt. Das heißt, im Bild gesprochen, du bist nicht nur Empfänger von dem, was Jesus dir geben kann, sondern du bist Nachfolger und wirst mit reingenommen. Du bist quasi nicht nur Kunde von Jesus, der so sein Produkt bekommt, sondern Jesus macht dich zum Teil seines Unternehmens. Oder wenn wir hier mal unser Hamburger Schneechaos nehmen, ja, Christ zu werden bedeutet nicht nur so, oh, du warst quasi geistlich gesprochen eingeschneit, kein freier Weg zu Gott vor deinem Haus, alles von Schnee umgeben. Christ zu werden bedeutet nicht nur, dass es eines Tages an der Tür klopft, Jesus da steht und sagt, ey, ich habe mal den ganzen Weg freigeschippt, du kannst hier zu Gott gehen. Und du sagst, oh, das ist ja großartig, vielen Dank. Setz dich vor deinen Kamin und freust dich über den freien Weg. Das heißt, Jesus klopft an der Tür, sagt, ich habe alles freigeschippt, ich habe alles gemacht, du musstest nichts dafür tun. Ach übrigens, hier ist eine Schippe, wir schippen jetzt den Rest der Nachbarschaft frei. Er nimmt uns mit hinein. Wir sind Gesandte. Sieh, und dieses Gebet, Gott, Herr der Ernte, sende mehr Arbeiter, es ist das Gebet von Gesandten. Und es ist ein Gebet, das etwas mit uns machen wird. Und ich glaube Folgendes, und ich erkläre euch gleich, was ich damit meine. Wenn wir gesandt sind und losgehen, wird es uns fast automatisch dazu führen, dass wir dieses Gebet beten. Aber wenn wir dieses Gebet ernsthaft beten, wird es uns auch senden. So, was meine ich damit? Leute, wenn ihr sagt, ich will diese Perspektive von Jesus, diese Brille aufsetzen, ich will meine Nachbarschaft so sehen, mein Kollegium, diese Stadt, Jesus, ich lass mich senden in dieses Erntefeld, ich will dich sichtbar machen, ich will anderen erzählen, was du mir bedeutest, auf eine natürliche Art und Weise. Vielleicht ohne, ich glaube, ohne Jesus hätte ich den Moment nicht gemeistert bekommen. Hier, die, an der Hoffnung halte ich mich fest. Ich will dich bekannt machen. Wenn ihr so losgeht in diese Stadt, dann werdet ihr relativ schnell merken, oh, das ist nicht nur ohne. Das ist herausfordernd. Und die Anzahl von Leuten, mit denen ihr ernsthaft natürlich über euren Glauben sprechen könnt, ist begrenzt. Und es wird euch automatisch zu diesem Gebet führen. Jesus, wir brauchen mehr Arbeiter. Aber gleichzeitig, wenn wir dieses Gebet ernsthaft beten, wird das auch was mit uns machen. Vielleicht sitzt ihr gerade hier und ihr sagt, Matthias, ich verstehe deinen Punkt, dass ich als Christ gesandt bin, aber ehrlicherweise fühle ich mich eher, als sitze ich noch auf der Bank und bin noch nicht auf dem Spielfeld. Das fällt mir total schwer, das zu leben. Dann möchte ich dich ermutigen, dass du mal die Herausforderung annimmst, dieses Gebet ernsthaft zu deinem Gebet zu machen. Ja? Nimm mal den Blick von Jesus und frag dich, wo sieht Jesus reiche, große Ernte in meinem Umfeld? Vielleicht ist es deine Klasse, vielleicht dein Kollegium, deine Nachbarschaft. Und dann fang mal an, ernsthaft für dieses Erntefeld zu beten. Jesus, sende mehr Arbeiter. Jesus, wir brauchen hier jemand, der meinen Kollegen Gottes Liebe zeigt. Jesus, wir brauchen hier jemand, der wirkt. Jesus, wir brauchen mehr Arbeiter. Sende mehr Arbeiter. Wisst ihr, was passieren könnte? Die Chance ist recht hoch, dass Jesus im Gebet irgendwann bei dir anklopft und sagt, also eigentlich... Ist da schon jemand? Eigentlich habe ich schon jemand gesandt, der mich bekannt machen kann hier. Ja, wenn wir dieses Gebet ernsthaft beten, wird es uns prägen und es wird uns senden. Also, deswegen, ich habe eine kleine Herausforderung für euch, um das anzuwenden. Ja, ich möchte euch ermutigen, den Blick von Jesus einzunehmen diese Woche, zu schauen, was sieht er. Ich möchte euch ermutigen, dieses Gebet zu beten. Und eine kleine Anwendung, die ich für euch habe, ist, dass wir uns diese Woche einen Handywecker stellen auf 10.02 Uhr. Das ist Lukas 10, Vers 2. Wir stellen den Handywecker auf 10.02 Uhr. Und ich weiß, alle Schüler, Lehrer und so weiter, das geht morgens nicht, dann macht es abends. 10.02 Uhr Handywecker und wir beten eine Minute, dass Gott mehr Arbeiter sendet in das Erntefeld, das uns auf dem Herzen liegt und uns vor Augen ist. Okay? Und dann schauen wir mal, was passiert. Wen er schickt oder wohin er uns schickt. Also, wir haben die Perspektive von Jesus, wir haben den Blick eines Gesandten, wir haben das Gebet eines Gesandten. Mit diesem Blick und mit diesem Gebet sendet Jesus die 72 und er sendet auch uns. Aber er sagt direkt im Anschluss, dass das auch herausfordernd werden wird. Ja, Vers 3. Er sagt, geht nun, seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Also er sagt, ihr werdet Ablehnung erfahren. Das wird nicht immer nur angenehm sein. Nicht jeder will über Glauben reden und das ist völlig okay. Wir quatschen niemand zu, der das nicht hören will. Alles easy. Aber es ist herausfordernd. Und die Frage ist doch dann zum Schluss, okay, was wird uns jetzt ermutigen, uns hier diesen Blick einzunehmen, dieses Gebet zu beten und uns senden zu lassen? Weil wenn wir nochmal zu diesem Bild von Jesus, der Schneeschipp zurückkommt, es wäre deutlich entspannter, sich über den freien Weg zu freuen und sich wieder vor den Kamin zu setzen. Was wird uns ermutigen, mit diesem Blick, diesem Gebet loszugehen? Das ist unser letzter Gedanke, das Herz eines Gesandten. Und ich glaube, dass wir zwei Dinge brauchen, die uns ermutigen und die uns stärken, loszugehen. Das erste ist ganz einfach. Das erste ist das Wissen, dass wenn wir losgehen und senden lassen, wir nie alleine sein werden. Wir werden nie alleine sein. Jesus sendet andere Arbeiter. Wir haben eine ganze Gemeinschaft, mit der wir unterwegs sind in dieser Stadt. Außerdem hat Jesus selbst versprochen, dass er bei uns ist. Wir haben es vorhin gebetet für Fenja. Ja, wenn wir losgehen, in diesem bekannten Missionsbefehl, den Jesus seinen 12 Jüngern gibt, sagt er, geht hin in alle Welt und siehe, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Also wir haben die erste Ermutigung, wir werden nie alleine sein. Der Herr der Ernte ist bei uns. Ja? Das ist das eine. Aber ich glaube, es gibt noch etwas Zweites, was uns noch nachhaltiger, noch langfristiger ermutigen und prägen wird. Was ist das? So ein Mann, der uns hilft, das zu verstehen, was das ist, ist ein Mann mit dem Namen Leslie Newbegin. Leslie Newbegin war ein britischer Pastor, der 40 Jahre lang als Missionar in Südindien gearbeitet hat. Von 1936 bis Mitte der 70er. Ja, also noch herausfordernde Zeiten auch in Indien. Und als er zurückkam nach England, hat er Bücher geschrieben über Mission, über Weitergeben des Glaubens, hat das alles reflektiert. Und er sagt in einem seiner Bücher Folgendes, und ich glaube, das gibt uns einen Stups in die Richtung, die wir brauchen. Er sagt Folgendes, hierzu, also zu dem Gesandtwerden als Christ, hierzu muss noch eines gesagt werden. Dieser demütige Mut und diese erwartungsvolle Geduld, also von Leuten, die sich senden lassen, Mut und Erwartung, dass da Gott was tut. Ja? Dieser demütige Mut und diese erwartungsvolle Geduld sind nicht das Ergebnis von irgendeiner Form von menschlichem Heldentum. Sie sind vielmehr der spontane Überfluss einer Gemeinschaft des Lobes und der Anbetung. Das Zeugnis der Kirche unter den Nationen, ja, oder das Zeugnis der CGBS in Hamburg, ist im Herzen das Überfließen eines Geschenks. Der Mut und die Erwartung sind das Kennzeichen derer, die von Freude überrascht wurden. Und die wissen, dass weitere Überraschungen kommen werden, weil Gott groß ist. So, was sagt Newbegin hier? Er sagt, wir finden den Mut, diese Perspektive einzunehmen, dieses Gebet zu beten und senden zu lassen. Wir finden den Mut nicht aus unserer eigenen Kraft. Wir finden ihn nicht, weil wir so gut sind und so im Griff haben. Wir finden nicht, weil wir so heldenhaft glauben. Sondern wir werden gesandt, wenn wir überrascht sind von Freude. Wenn wir überwältigt werden von einer Freude. Und was ist diese Freude? Es ist die Freude zu sehen, wie Jesus Christus sich hat senden lassen für uns und zu uns, zu dir und zu mir. Seht ihr, die Bibel sagt uns, dass wir Gott in unseren Herzen so abgelehnt hatten, Gott so sehr nicht wollten, dass wir quasi in unserer Sünde verloren und gefangen waren. Und wir nehmen noch mal das Bild des Schnees, ja, weil es uns so vor Augen steht allen. Unser Herz war geistlich gesprochen wie ein komplett eingeschneites Haus, bis oben hin, wo kein Durchkommen ist, alles kalt. Ja, seht ihr, aber als Jesus uns gesehen hat, hat er nicht die Unmöglichkeit gesehen. Wo andere Leute sagen würden, das hat keinen Sinn, da ist kein Interesse, da ist kein Durchkommen, da ist alles kalt und hart, es bringt nichts. Da hat Jesus was anderes gesehen, als er dich gesehen hat. Er hat eine große Ernte gesehen. Er hat ein Herz gesehen, das er mit seiner Liebe erreichen will. Und was hat er getan? Er hat die Schippe in die Hand genommen und er ist losgegangen. Er hat sich senden lassen und er hat gedient und er hat geschippt und er hat geschrien und er hat gerufen und er hat eingeladen und er hat geschuftet, um zu dir durchzukommen. Ja, Jesus sendet seine Jünger wie Schafe unter die Wölfe. Er wurde gesandt, sagt Jesaja, wie ein Schaf zur Schlachtbank. Er schippt und er ruft und es kostet ihn alles. Und als ihr dann quasi sein Rufen gehört habt und sein Werben und sein Einladen und sein Klopfen und ihr die Tür geöffnet habt, aus eurem kalten Herzen heraus, da habt ihr gesehen, der Weg zu Gott ist frei, aber Jesus ist erfroren. Es hat ihn alles gekostet, euch zu erreichen. Und seht ihr, wenn die Freude über dieses Geschenk in unser Herz sinkt, dass wir jemanden haben, der sich hat senden lassen für uns, der losgegangen ist auf unser Erntefeld, der bereit war, sich alles zu kosten zu lassen und der uns begleiten will, dann können wir Mut finden, uns senden zu lassen, seinen Blick aufzusetzen, loszugehen, zu beten, weil wir wissen, er wurde gesandt zu uns. Er hat alles eingesetzt. Wir können das einsetzen. Also Leute, wir haben den Blick eines Gesandten. Was seht ihr in dieser Stadt? Jesus sieht die Ernte. Menschen, die er mit seiner Liebe erreichen will. Dann wir haben das Gebet eines Gesandten. Lasst uns beten, dass Gott mehr Arbeiter in die Ernte sendet. Und lasst es uns so beten, dass er vielleicht auch uns senden darf. Und drittens, all das, was wir da tun, ist kein Druck, ist keine Pflicht, sondern ist das Überfließen eines Geschenks. Der Überfluss einer Freude, wenn wir sehen, dass er zu uns gesandt wurde. Komm, lass uns beten dafür. Jesus Christus, ich danke dir, dass du dich hast senden lassen für uns, Jesus. Dass du losgegangen bist, dass du in unserem Leben nicht die Unmöglichkeit gesehen hast oder verschlossene Türen, sondern dass du Ernte gesehen hast, Menschen, die du mit Liebe erreichen willst. Und ich danke dir, dass du so jetzt auch hier in den Saal blickst oder auf die Leute im Livestream. Du siehst Menschen, denen du mit deiner Liebe begegnen möchtest. Und ich bete für diejenigen hier, die dich vielleicht noch nicht kennen, die vielleicht sich aufgemacht haben, so mal sich mit dir zu befassen. Ich bete, dass du sie ganz persönlich deine Liebe erfahren lässt und ihnen zeigst, wie sehr du an ihnen interessiert bist. Und Jesus, ich möchte jetzt stellvertretend für uns als Gemeinde dieses Gebet beten. Herr der Ernte, sende mehr Arbeiter in deine Ernte. Sende mehr Arbeiter. Und ich möchte dich bitten, Vater, dass du jetzt wirkst durch deinen Heiligen Geist. Komm, Heiliger Geist, und sprich du Berufung aus. Ich bete, dass du jetzt Berufungen aussprichst in die Nachbarschaft. Dass du Berufungen aussprichst zu unseren Kollegen. Dass du Berufungen aussprichst in unsere Freundeskreise hinein. Ich bete, dass du Berufungen aussprichst in vielleicht die Mitarbeit von Alpha-Kursen. Dass du Berufungen aussprichst in das Gründen von neuen Gemeinden. Dass du Berufungen aussprichst in den vollzeitlichen Dienst. Komm und sende uns. Wir sind hier. Sieh uns als Gemeinschaft, sieh uns als CGBS und sende du uns. Danke, dass du gut bist, dass du voller Liebe bist und dass du uns mit dieser Freundlichkeit begegnen möchtest. Amen.
Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline in einem unserer Gottesdienste begrüßen zu dürfen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cgbs.hamburg. Wir freuen uns auf dich.